uns erfüllst, zu uns sprichst. Und wir finden, was wir suchen, nämlich dich. Amen. Ganz kurzes Stimmungsbild. Ich möchte wissen, wer ist heute Morgen um 3 Uhr aufgestanden, hat sich die Partie Schweiz gegen Argentinien angeschaut? Mal Hand hoch. Von den Jungen, sehr gut. Zweite Frage. Wer findet, das war eine sinnvolle Entscheidung, morgens um 3 aufzustehen? Hand hoch. Nur noch 2, 3. Gut. Ich gehöre zu der Sorte, die sagt, es war sinnvoll aufzustehen, etwas mit einem bitteren Ende für uns Schweizer, aber es hat doch Spaß gemacht, diesen Match zu schauen. Hast du gewusst, dass wir uns diese Frage, ob das Sinn gemacht hat oder ob das sinnlos war, dass wir uns diese Frage überhaupt stellen können, das ist eine Charaktereigenschaft, die uns als Menschen kennzeichnet. Denn wenn ich die Biologen richtig verstanden habe und auch die Psychologen, dann sind wir Menschen die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die sich die Frage nach dem Sinn, auch nach dem Sinn des Lebens überhaupt stellen. Tiere stellen sich diese Frage wahrscheinlich nicht. Ich meine, wenn deine Katze daheim genug zu fressen hat, wenn sie ein Zuhause hat, wo sie sich wohlfühlt und sich ab und zu mal paaren, vermehren darf, dann geht es deiner Katze gut. Bei uns Menschen ist das irgendwie etwas anders. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Du kannst genug zu essen haben. Du kannst ein wunderschönes Haus besitzen, das dir Schutz bietet, Wärme bietet, in diesen Tagen vielleicht auch etwas Schutz von der Kälte. Du kannst ein Fußballmatch geschaut haben. Du kannst, gut, das ist nicht empfehlenswert, aber du kannst dich vermehren und paaren, so oft und so viel du willst. Du kannst Geld haben, Besitz dir anhäufen, Status, Familie. Und trotzdem wirst du eine Frage, gerade weil du dich von deiner Katze daheim unterscheidest, eine Frage wirst du dich nicht loswerden. Wozu ist das alles? Was ist denn eigentlich der Sinn meines Lebens? Und interessanterweise kommt diese Frage ja gerade dann hoch, wenn wir eigentlich alles haben. Wenn genügend vorhanden ist, warum ist das so? Ich glaube, weil wir Menschen uns nicht nur nach einem guten Leben sehnen, sondern eben auch nach einem sinnerfüllten Leben. Und auf dieser Suche befindet sich auch König Salomo im Buch Prediger. Und darum haben wir dieser Sommerserie von Fimi FMG, wir haben dieser Serie ganz bewusst diesen etwas philosophischen Titel Ein Prediger auf der Suche gegeben. Und Silvan Glarner hat uns in der letzten Predigt, letzten Sonntag, die war fantastisch, musst du dir unbedingt noch nachhören auf YouTube. Er hat uns schon erklärt, dass dieses Buch noch einen zweiten Namen hat, nämlich das Buch Koheleth und was wir darunter zu verstehen haben. Der Koheleth ist der Vorsteher einer Lehrversammlung. Der Koheleth von damals ist quasi der Uniprofessor von heute, aber es gibt einen kleinen entscheidenden Unterschied. Während die Lehrer oder die Professoren von heute die Fragen der Schüler beantworten und mehrheitlich dozieren, war der Koheleth damals eine Person, der hat nicht die Fragen der Schüler beantwortet, der hat ihnen gute Fragen gestellt, damit sie selber sich auf die Suche nach Antworten begeben. Ein weiser Lehrer, wie es jetzt Salomo als Koheleth und eben Verfasser des Predigerbuchs war, der möchte dir in diesem Buch Prediger also gar nicht all deine Fragen beantworten. Der möchte dir gute Fragen stellen, damit du dich selber auf die Suche begibst und anfängst, dein Leben zu reflektieren. Denn wir wissen alle, tiefe Fragen, die bringen uns weiter als einfach oberflächliche Antworten. Und heute tauchen wir gemeinsam mit dem Kollegen Salomo ins zweite Kapitel des Predigerbuchs Briefes oder des Predigerbuches ein. Und Salomo stellt uns in diesem zweiten Kapitel eben auch eine ganz, ganz tiefe Frage. Und es ist diese eine Frage, die uns Menschen von den Tieren oder eben dich von deiner Katze daheim unterscheidet. Wo finde ich Glück? Wo finde ich Erfüllung? Wo finde ich einen Sinn in meinem Leben? Und jetzt weiß ich nicht, ob du das ganze Buch Prediger mal so an einem ganzen Stück durchgelesen hast. Wenn nicht, dann möchte ich dir empfehlen, das jetzt in der Sommerpause am Strand mit einer starken Tasse Kaffee mal zu versuchen. Warum starker Kaffee? Weil was dir da entgegenkommt, boah, das ist ja schon ziemlich heftig, ziemlich negativ, fast etwas depressiv. Und ich verstehe, wenn du im ersten Moment, so nach der Lektüre von diesen 12 Kapiteln, es dauert etwa eine Stunde, wenn du am Schluss da so denkst, boah krass, was ist mit diesem Typen Salomo los? Wie kann der eines nach dem anderen Mal sagen, hey, das Leben ist sinnlos. Das Leben ist eine Nichtigkeit, das ist ein Windhauch, alles ist verdänglich. Hat dieser Salomo ein Problem, braucht er ein Antidepressiva? Geht's dem nicht gut? Oder meint er das wirklich ernst? Ich kann nicht sagen, ja, Salomo meint das ernst, der braucht keine Medikamente, aber du musst beim Lesen dir bewusst sein, von welchem Leben denn Salomo hier genau spricht. Denn wenn du dir das ganze Buch Prediger mal, nächste Folie bitte, wenn das geht, wenn du dir das ganze Buch mal so an einem Stück durchliest, dann wird dir ein Begriff sicher aufgefallen sein, der Begriff unter der Sonne. 34 Mal braucht Salomo diesen Begriff unter der Sonne. Im Buch Prediger beschreibt Salomo also einen Lebensentwurf, dem die Sonne Anfang und auch Ende setzt. Es ist ein Lebensentwurf, der sich ausschließlich auf das Leben hier auf der Erde konzentriert und ganz bewusst Gott und auch die Ewigkeit ausschließen. Dieser Ausdruck unter der Sonne, es ist der Schlüsselbegriff, damit wir den Inhalt und vor allem die Message von diesem ganzen Buch, auch die Message, die Salomo dir hier im Predigerbuch mitgeben möchte, wirklich verstehen können. Und sie lautet eben gerade nicht, dein Leben ist sinnlos. Überhaupt nicht. Sondern ein Leben, das sich nur auf die Zeit hier unter der Sonne, ohne Gott, ohne Ewigkeitsperspektive beschränkt. Ein solches Leben, das ist sinnlos, vergeblich, ein Windhauch. Salomo stellt als Professor oder eben als Kohelet in diesem Buch also eine Hypothese auf. Er sagt, hey, stellen wir uns einmal vor, es gäbe tatsächlich nur dieses eine Leben unter dieser Sonne, das wäre 70 oder 80 Jahre. Stellen wir uns mal vor, es gibt keinen Gott. Es gibt auch keine Ewigkeit. Wählen wir mal einen solchen Lebensentwurf und tun wir mal so, als würde beides nicht existieren. Schauen wir, was da rauskommt. Und das finde ich schon interessant. Salomo versetzt sich ganz bewusst ins Mindset eines säkular denkenden Menschen unserer heutigen Zeit, der nicht an Gott glaubt, der nicht mit Gott rechnet, der nur auf das Diesseits fixiert ist und der auch nicht mit einem Leben nach dem Tod rechnet. Und um diese These jetzt zu testen, macht sich Salomo als Kohelet auf die Suche nach einem Sinn unter der Sonne, der eben nicht von Gott kommt. Und wo beginnt seine Suche in Kapitel 2? Ich denke genau dort, wo jeder Mensch anfängt zu suchen, wenn er Gott aus seinem Leben ausklammert. Im Materialismus, Besitz, Reichtum, Genuss, Anerkennung, Sex. Lies ihn mal die ersten 10 Verse des zweiten Kapitels in Ruhe durch. Ich glaube, es gibt kein Kapitel in der Bibel, das so diesseits bezogen und auch so egozentrisch ist wie dieses zweite Kapitel im Predigerbuch. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das hinbekommst, in 26 Versen 43 Mal nur von dir und von dem zu sprechen, was ich getan, was ich gebaut, was ich gepflanzt, was ich erreicht, was ich erwirtschaftet, was ich erobert, was ich gesehen, was ich gehört habe. Mann, und mir ist ja schon klar, dieser Salomo, der hat ziemlich viel zu bieten. Schau dir diese Liste mal an. zu Hause, hier kannst du es vielleicht nicht lesen. Salomo hat Häuser gebaut. Das hast du vielleicht auch schon noch hingekriegt, du hast vielleicht auch ein Haus gebaut. Dann hat Salomo sich Paläste gebaut, mit Gärten, mit Teichen, mit Viadukten. Vielleicht hast du das auch noch gepackt. Dann steht hier, dass Salomo Diener hatte. Und wenn du jetzt Firmenbesitzer bist, dann hoffe ich, dass deine Angestellten sich nicht als deine Diener sehen, sondern eben als Teilhaber der Firma oder als Mitarbeiter. Dann steht, dass Salomo größere Viehherden hatte als alle Könige zusammen, die jemals in Jerusalem gelebt haben. Das war ein Großbauer. Jeder Bauer unter uns kann hier nur den Hut ziehen und Salido. Dann konnte sich Salomo nicht nur ein Premium-Abo auf Spotify leisten, wo wir uns alle unsere Lieblingsbands anhören können. Der hat sich die Lieblingsbands gekauft. Die kamen alle zu ihm an den Hof, gaben ihm ein Privatkonzert. Dann steht hier, dass Salomo 1000 Frauen hat. Und da hört jetzt der Vergleich wirklich auf, gell? Hoffe ich zumindest. Also, ich habe eine Frau, ich liebe meine Frau, es ist die beste Frau, aber 1000 Frauen stelle ich mir anstrengend vor. Gut, und dann steht hier noch, dass Salomo steinreich war und das im wahrsten Sinn des Wortes. Wir lesen in 1. Könige 10, dass es zur Zeit Salomos in Jerusalem so viel Gold und Silber gab, wie es Steine auf der Straße gab. Von da kommt das Wort steinreich. Von Salomo, hast du das gewusst? Und es steht in 1. Könige 10, dass Silber damals keinen Wert mehr hatte. Es gab so viel Gold, wow. Also dieser Typ, der hatte wirklich einfach alles. Der hatte Besitz, der hatte Macht, der hatte Sex, der hatte Geld. Und jetzt sagt Salomo in Vers 10, halte ich fest, und alles, nicht nur einiges, alles, was sich meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude. Wow. Darf ich dir eine Frage stellen? Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du diese eine Sache bekommst, von der du glaubst, dass sie dich glücklich machen oder dass sie dir unter dieser Sonne Sinn geben würde, was wäre das? Ein Partner? Ein Kind? Ein Eigenheim? Vielleicht etwas mehr finanzielle Freiheit? Gesundheit? Einfach nur ein bisschen mehr Anerkennung für das, was ich tagtäglich leiste? Ich kann mir vorstellen, dass die Antworten wahrscheinlich so zahlreich werden, wie wir Menschen hier im Saal versammelt sind. Weißt du was? Salomo hatte nicht nur eines dieser Dinge. Er hatte sie alle. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der glaubwürdiger behaupten könnte, alles gehabt, alles erlebt, alles gesehen, alles erreicht zu haben als der Autor des Predigerbuches. Salomo hatte alle Voraussetzungen für ein sinnerfülltes Leben. Salomo lebte den Traum unserer modernen Leistungsgesellschaft. Alles, was dir die Werbung, alles, was dir Social Media als sinnstiftend verkaufen möchte, Salomo hatte das. Und ich möchte dir eine Sache noch sagen, das ist mir ganz wichtig. Salomo unterscheidet bei seinem Lebensentwurf unter der Sonne, also ohne Gott und ohne Ewigkeitsperspektive, nicht, ob böse und schlechte Dinge ihn glücklich machen, ihn erfüllen, ihm ein sinnerfülltes Leben geben. Salomo untersucht, ob Gott gewollte Dinge ihn glücklich machen, ihn erfüllen und ihm Sinn geben. Denn Arbeit ist gut und Besitz ist gut und Geld ist gut. Und Anerkennung ist gut. Und Weisheit ist gut. Und Schönheit ist gut. Und Beziehungen sind gut. Und Sex ist gut. Und Familie ist gut. Und Karriere ist gut. Das ist alles gut. Das sind gottgewollte Dinge, die er dir schenken möchte. Wo er sich wünscht, dass du darin aufblühen darfst. Die dir Gott schenkt und dir gönnt. Aber, und ich gehe gleich noch vertieft darauf ein, Gottes Gaben ohne den Geber, sie bleiben eben sinn- und wertlos. Salomo hat sich nach den Gaben Gottes ausgestreckt. Er hat die Gaben Gottes gefunden. Also er hat sie gesucht, er hat sie gefunden, er hat sie alle getestet, er hat sie alle ausprobiert, aber er hat sie zu seinem Lebensziel gemacht und von ihnen erwartet, dass sie ihn auch ohne den Geber, ohne Gott erfüllen. Und weißt du, was das Fazit von Salomo, gerne die nächste Folie, von diesem Leben unter der Sonne, was er für ein Fazit zieht, einem Leben, das einfach aufs Diesseits bezogen ist, das sich mehr nach den Gaben Gottes anstatt nach dem Geber Gott selber ausstreckt, Vers 11. Doch als ich alles prüfend betrachtete, was meine Hände vollbracht hatten, und alles, was ich mit Mühe und Arbeit geschaffen hatte, siehe, da war alles, auch hier nicht einfach einiges, da war es alles sinnlos. Es war so unnütz, wie der Versuch, den Wind einzufangen. Noch dramatischer finde ich ein Vers 17, wo Salomo sagt, da hasste ich das Leben. Da hasste ich das Leben, denn alles tun, was unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Boah, schon heftig, gell? Was für ein niederschmetterndes Fazit hier Salomo von einem säkularen Lebensentwurf ohne Gott zieht. Und ich meine, das ist wahrscheinlich eine der erschütterndsten Aussagen der ganzen Bibel. Und nicht nur du und ich, jeder Mensch, der ein Leben lebt, das Gott nicht einschließt, sollte Kapitel 2, Vers 11 und 17 aus Prediger hier kennen, sich ins Herz sacken lassen. Denn hier spricht kein gescheiterter Mensch. Ich meine, wenn du sagst, ja, Salomo hätte einfach noch etwas mehr von diesem oder von jenem gebraucht, vergiss es, der hatte das, der hatte alles. Hier spricht einer der mächtigsten, der erfolgreichsten, der größten, der reichsten, der weisesten Menschen, die jemals unter dieser Sonne gelebt haben und jemals hier leben werden. Salomo suchte unter der Sonne und er fand was? Er fand alles. Der fand alles außer das eine. Das eine, das, was seinem Leben Sinn gibt und die Leere in seinem Herzen auszufüllen vermag. Und da möchte ich dich auch wieder fragen, kennst du diese Leere auch in deinem Herzen? Kennst du diese Tatsache, dass egal was du tust, egal was du siehst, egal was du dir gönnst, was du dir leistest, was du machst, dass die Leere in deinem Herzen nicht abnimmt? Weißt du, ich glaube, wenn Salomo in seiner ganzen Fülle leer blieb, dann kann das Problem nicht an einem Mangel liegen, sondern das Problem liegt daran, dass wir bei der falschen Quelle suchen. Salomo sagt dir, lieber Freund, ich habe als Kohelet alles selber ausprobiert. Und ich kann dir als mein Schüler, ich kann dir als mein Zuhörer aus eigener Erfahrung versichern, Hab und Gut, Besitz, Macht, Anerkennung, Sex, Geld sättigen deine und meine Seele nicht. Dein Herz, deine Seele werden niemals satt werden an dem, was du dir kaufst, leistest, gönnst, aufbaust. Darum sagt Salomo in Kapitel 6, Vers 7, deine Seele wird nicht satt davon. Sie wird immer mehr verlangen. Ich finde es ganz interessant, dass in der hebräischen Sprache, um unsere Seele, die Seele des Menschen zu verwenden, das Wort Nefesh gebraucht wird. Vielleicht auch schon gehört. Nefesh kannst du mit schwarzes Loch übersetzen. Wer kennt ein schwarzes Loch? Weltall, gell? Kennen wir? Deine Seele, deine Nefesh ist ein schwarzes Loch. Da kannst du alles reinfüllen, was, so viel du willst, die Leere, der Hunger, die Sehnsucht wird nicht abnehmen. Ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst. Du kaufst dir ein neues iPhone, ich habe hier das iPhone 12. Nehmen wir mal an, du kaufst dir das neueste iPhone auf dem Markt, ein iPhone 17 Pro Max. 1500 Stutz kostet das Teil, das ist Wahnsinn, hat 27 Kameras, ich weiß es nicht. Aber wie kann man 1500 Stutz verlangen für ein Nadel? Gut, du kaufst das, yippie, wow, es ist ein Riesending, Riesenfreude. Aber ich kann dir sagen, 2 Wochen nach dem Kauf, spätestens dann, wenn du den ersten Kratzer auf den Display hast, weil du zu knauserig warst, noch ein Panzerglas dazu zu kaufen, die Freude ist weg. Oder, Oder warum kaufen wir uns haufenweise Kleider, Schuhe, Accessoires? Jeder von uns braucht einen zweiten Kleiderschrank zu Hause. Gell? Sind wir ehrlich? Und siehst du mal, ich habe nur ein T-Shirt an, ein paar Hose, ein paar Schuhe. Warum tun wir uns das an? Die Antwort ist ganz einfach, deine Nefesh. Es ist der Hunger deiner Seele. Und gell, da rede ich jetzt nur von unseren kleinen Shoppingtouren. Da gibt es dann auch größere Shoppingtouren mit Häusern, mit Firmen, mit einem bisschen Land, mit Aktien, mit Edelmetall. Salomo sagt, gerne die nächste Folie, wer nach Besitz strebt, bekommt nie genug davon. Und wer den Reichtum liebt, hat nie genug gewinnt. So sagt es der überaus reiche Salomo, der aber innerlich in seinem Herzen leer geblieben ist, in Prediger 5,9. Eines der größten Denker, cooler Typ, aus dem 13. Jahrhundert, Thomas von Aquin, der wurde mal gefragt, was es denn bräuchte, damit die Seele von uns Menschen gesättigt würde. Seine Antwort ist legendär. Weißt du, was er gesagt hat? Der hat nur ein Wort gesagt. Alles. Cool, gell? Alles. That's it. Wir müssten alles und jeden erleben, um uns zufrieden zu fühlen. In jedem Restaurant essen, jede Stadt, jedes Land bereisen, jeden Sportevent, jedes Konzert besuchen, jeden Trend mitmachen, jeden Gegenstand auf dieser Welt besitzen. Wir müssten immer und überall alles erleben, um unseren Nefesh vielleicht zumindest halbwegs zufriedenstellen zu können. Denn unsere Seele ist unersättlich. Oder in den Worten Salomos, das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Und deshalb wird deine Seele niemals satt werden an dem, was du dir hier unter der Sonne kaufst, leistest, gönnst und dir aufbaust. Aber unsere Seele, und da kommt jetzt eben Gott als Geber all dieser guten Gaben ins Spiel, unsere Seele, unsere Nefesh lässt sich zum Überfließen ausfüllen durch den, der die Fülle in Person ist, Jesus Christus. Denn die Fülle Gottes oder die Gesamtheit, die deine Seele auszufüllen vermag, liegt allein in Jesus Christus. So steht es in Kolosser 2,10. Nur er kann deine Seele satt machen, alles andere wird dein Leben niemals ausfüllen können. Verstehst du, du brauchst nicht wie Salomo mehr von allem. Du brauchst vor allem mehr von einem. Und das ist Jesus Christus. Und weil Salomo Jesus damals im Alten Testament noch nicht kannte, spricht er am Schluss von Kapitel 2 nicht von Jesus, sondern von Gott. Salomo erkennt, nur von Gott erfüllte Herzen sind auch von ihm gesättigte Herzen. Denn nicht die Gaben geben deinem Leben Sinn, sondern der Geber. Wenn du all die guten Geben, alles Gute, Gaben, alles Gute, das du in deinem Leben hast, wenn du das von Gott trennst, wenn du mehr nach dem strebst, was Gott gibt, als ihn selbst zu suchen, wird alles, was du hast und alles, was du dir erarbeitest, letztendlich sinn- und bedeutungslos. Mehr noch, ich glaube, sie werden dir zu einem Ersatzgott. Zu etwas, wo du dein Herz dranhängst. Aber weißt du, alle Ersatzgötter, ob Geld, ob Besitz, ob Status, ob Macht, ihr Lieben, all das wurde nicht dafür geschaffen, den Hunger deiner Seele zu stillen. Wenn du sie dazu missbrauchst, die Leere in dir zu füllen, werden diese Ersatzgötter dich nicht ausfüllen, sondern sie werden dich leer und enttäuscht zurücklassen. Und Ersatzgötter, wie auch immer sie heißen, sie machen es uns Menschen letztlich auch schwer loszulassen und dann auch mal zu sterben. Und das ist ein weiterer Grund für Salomo, warum diese Ersatzgötter in unserem Leben unter dieser Sonne hier, ohne Gott, ohne Ewigkeitsperspektive, warum diese Ersatzgötter dir keinen Sinn verleihen können. Und so fragt Salomo in den Versen 18 bis 21, ganz ehrlich, warum racken wir uns ein Leben lang ab? Warum reißen wir uns den Hosensack auf, wenn 5 Minuten nach dem Tod alles weg ist, dir das nicht mehr bringt? Was bringen dir diese Ersatzgötter bei einem Lebensentwurf ohne Gott in dem Moment, wo dein Lebenslicht hier unter der Sonne ausgeknipst wird? Du bist geboren worden, bist aufgewachsen, du hast gearbeitet, du hast dir Reichtümer angesammelt, du wurdest älter, jetzt bist du tot, alles gehört einem anderen. Vielleicht sogar einem Narren. So sagt es Salomo. Wenn das dein Lebensentwurf ist, dann ist wirklich alles sinnlos und vergeblich. Salomo sagt ein paar Kapitel weiter in Prediger 5,14, gerne die nächste Folie. Wie wir nackt aus dem Leib der Mutter kommen, so gehen wir wieder hin. Nichts nehmen wir von der Arbeit unserer Hände mit, wenn wir hier hingehen. Verstehst du, sogar Elon Musk, das ist der erste Billionär, den wir Menschen gesehen haben. Am Ende seines Lebens wird er nackt, ohne einen Dollar, ohne eine SpaceX-Aktie in der Hand gehen müssen. Er wird alles seinem Nachfolger überlassen. Wird er in seinem Sinne handeln und das Unternehmen weiterführen? Wir wissen es nicht. Vielleicht wird es ein Narr sein, der alles in den Sand setzt. Und genau diese Erbthematik ist es, die Salomo ab Vers 18 so Kopfzerbrechen bereitet. Und gell, das sind jetzt Fragen, die uns auch als Firmenbesitzer, als Geschäftsführer, als Besitzer von Häusern, von Wohnungen, die uns als Mutti und Dati doch auch beschäftigen. Das beschäftigt schon mich. Noch als junger Mann, ich bin jetzt 38 Jahre alt. Das heißt, nach biblischen Maßstäben bin ich exakt in der Mitte meines Lebens angekommen. 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre steht im Psalm 90. Und gern so ab der Mitte des Lebens, so ab Mitte 40, sind wir doch alle dazu geneigt, uns unter dieser Sonne Reichtümer, Besitz, einen Nachlass, ein Vermächtnis aufzubauen. Du kannst dir vielleicht einen Eigenheim kaufen, eine Wohnung, ein Haus, ein bisschen Land, du sparst, du investierst dein Geld, da kommt was zurück. Aber wozu eigentlich? Damit in dem Moment, wo du stirbst, alles einem anderen gehört. Im besten Fall deinen Kindern. Salomo sagt in den Versen 18 bis 21, nächste Folie bitte, das ist völlig sinnlos und vergeblich. Völlig sinnlos und vergeblich. Ich musste so lange über diese Aussage nachdenken. Ich habe sie nicht verstanden. Warum ist Salomo so pessimistisch, wenn es um die Erberei geht? Ich habe Stunden nachgedacht. Und irgendwann fing ich an zu erahnen, und das ist nur eine Hypothese, prüft das auch, aber ich habe angefangen zu erahnen, dass es eben etwas wieder mit unseren Ersatzgöttern zu tun hat. Denn nicht ich als Vater bin es, denn meine Kinder durch ein Erbe, durch das, was Gott mir an guten Gaben schenkt, nicht ich bin es, der meine Kinder nach meinem Tod versorgen wird. Verstehst du, wenn ich allen Ernstes glaube, dass mein Geld, dass mein Besitz, dass ich durch mein Erbe einmal meine Kinder versorgen könne, vorsorgen können, dann wird genau das, mein Geld, mein Besitz, die guten Gaben Gottes werden wieder zu einem Ersatzgott. Nicht ich als Daddy werde meine Kinder versorgen. Wer ist ihr Versorger? Gott. Liebe Väter und liebe Mütter, Gott wird unsere Kinder versorgen. Nicht das, das du deinen Kindern hinterlässt. Ich erlaube mir an dieser Stelle jetzt noch eine kleine Klammerbemerkung. Das wäre eine Predigt für sich, aber ich glaube, es ist wichtig. Liebe Väter und Mütter, wenn ihr etwas zu vererben habt, dann bitte, dann regelt euer Erbe zu einem Zeitpunkt, wo ihr noch klar denken könnt, wo ihr noch weise Entscheidungen treffen könnt und wo ihr auch emotionale Spannkraft habt. Die Bibel redet von 70 bis 80 Jahren, dann kommt das Ende. Das Haus bestellen sollten wir früher. Und gell, ihr Lieben, wir wissen alle, die größten Konflikte entstehen bei der Erbthematik. Ich glaube, sie entstehen dort, wo Eltern es verpassen, mit ihren Kindern über das Erbe zu sprechen und Erbentscheidungen gemeinsam mit den Kindern auch sorgfältig abzuwägen. Wenn wir Eltern, und da rede ich mit 38 Jahren schon zu mir selber, wenn wir unsere Kinder, wenn ich meine vier Kinder so von ganzem Herzen liebe, wie ich sie liebe, wenn uns der Familienfrieden so sehr ein Anliegen ist, dann lasst uns unser Erbe frühzeitig regeln. Es ist die beste Investition in den Frieden unserer Kinder über unseren eigenen Tod hinaus. Das einfach als Klammerbemerkung. Zurück zum Text. Salomo fragt sich, ob sein Erbe in seinem Sinne handelt und seinen Besitz weise verwalten wird. Vielleicht hat er eine Vorahnung. Wir wissen, wie die Geschichte Israels nach dem Tod Salomos weiterging. Sein Sohn Rehabeam wurde König und der hat als Narr tatsächlich alles in den Sand gesetzt, das Salomo durch Weisheit, durch Mühe, aber auch durch Geschick aufgebaut hatte. Das Friedensreich Salomos zerbrach. Alle Handelsbeziehungen wurden aufgekündigt. Alle Schätze im Palast, alle Schätze im Tempel, auch die goldenen Schilder, alles wurde durch den König von Ägypten fortgeführt. Es kam zur Reichsteilung ins Nordreich, Südreich, Israels. Es kam zu einem jahrzehntelangen Bruderkrieg im eigenen Volk. Salomo machte sich zu Lebzeiten berechtigte Sorgen. Aber weißt du was? Ich glaube, das eigentliche Problem liegt viel tiefer. Wenn Rehabeam alles richtig gemacht hätte, alles weitergegangen wäre, Salomo wäre trotzdem gestorben. Das Problem liegt nicht beim Erbe, das Problem liegt nicht beim Sterben. Der Tod offenbart nur das tiefer liegende Problem, nämlich er zeigt die Gefahr, dass wir alle in der Gefahr stehen, unser Herz an Dinge zu hängen, die Gott nicht ersetzen können. Ersatzgötter scheitern eben gerade auch deshalb, weil alles, was unter dieser Sonne existiert, geschaffen ist und daher auch mal vergänglich sein wird. Deine Jugend, damit verbunden deine Schönheit, deine Karriere, dein Besitz, alles wird enden. In den Worten Salomos, wenn das dein Lebensentwurf ist und mit dem Tod alles endet, weil du Gott und die Ewigkeit ausklammerst, dann ist wirklich alles nichtig und vergeblich ein Haschen nach Wind. Und weil genau das die These von Salomo ist, gerne die nächste Folie, und weil Salomo genau diesen Lebensentwurf ohne Gott testet, beginnt das zweite Kapitel auch ohne Gott und mit den Worten, da sagte ich mir, auf ich will. Aber es endet mit Gott und der Erkenntnis aus den Versen 24 und 25. Da aber erkannte ich, dass alles von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich sein und genießen ohne Gott? Das ist Salomos Weg. Vom Ersatzgott zum Schöpfer, von der Gabe zum Geber. Während bei einem säkularen Lebensentwurf unter dieser Sonne Arbeit, Genuss, Besitz, Ansehen, Macht, Sex, Geld ohne Gott sinnlos bleiben, weil sie gottlos bleiben, wenn wir genau die gleichen Dinge als sinnstiftend erleben, wenn wir sie aus Gottes Hand empfangen. Und das ist das Schöne. Gott nimmt dir das Gute nicht weg. Der gibt dir das zurück. Diesmal aber nicht als Götze, sondern als Geschenk. Wo Gott reinkommt, da bekommen seine Gaben, aber auch dein ganzes Leben einen neuen Sinn. Dir das verständlich zu machen, das ist das Ziel von Salomo, von Kohelet in Kapitel 2, aber auch im ganzen Buch Prediger. Ganz zum Abschluss möchte ich dich noch einmal zurück zum Anfang der Predigt nehmen. Ich habe da gesagt, dass wir Menschen im Unterschied zu den Tieren nach Sinn und Erfüllung suchen. Während säkulare Menschen mit ihrem Lebensentwurf ohne Gott, ohne Ewigkeitsperspektive wahrscheinlich nie eine schlüssige Antwort darauf finden werden, warum die Suche nach Sinn und Erfüllung so tief in ihnen angelegt ist, gibt uns die Bibel eine ganz einfache Erklärung. Schon ganz am Anfang von der Bibel, im ersten Kapitel, steht, dass Gott alle Lebewesen nach ihrer Art geschaffen hat. Die Fische nach ihrer Art, die Vögel nach ihrer Art, die Katzen nach ihrer Art. Du aber bist als Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist als Gegenstück, als Gegenüber von Gott selbst geschaffen worden. Wenn du in deinem Herzen also diesen unstillbaren Hunger, diese Sehnsucht nach Erfülle und Sinn wahrnimmst, dann funktionierst du genauso, wie Gott dich geschaffen hat. Denn deine Seele, dein Herz suchen so lange nach seinem Gegenüber, bis es Gott selbst gefunden hat. Und deshalb findet deine Suche nach Sinn, nach Erfüllung nur und ausschließlich in der Verbindung zu diesem Gott ein Ende, der deine unersättliche Nefesh ganz bewusst in dich hineingelegt hat. Und weißt du, warum er das getan hat? Damit du wie der Prediger nicht aufhörst zu suchen. Dass du wie Kohelet weitersuchst. Dass du wie Salomo so lange suchst, bis du Gott und damit den Sinn des Lebens unter dieser Sonne, aber über dieses Leben hinaus gefunden hat. Sozusagen ist deine Suche nach Sinn und Erfüllung, ich finde, etwas vom Kostbarsten, was Gott in dich hineingelegt hat. Denn es ist wie Gottes charmante Art, sich dir und mir immer wieder in Erinnerung zu rufen. Sinnlos ist letztlich alles, was gottlos bleibt. Aber sinnvoll ist alles, was von Gott erfüllt wird. Amen. Ich möchte gerne beten. Herr, und das spreche ich meinem Herzen zu, dass du mich erfüllst. Ich spreche meiner Seele zu, dass sie dich braucht. Und was du gibst, das wird mich erfüllen, weil du dich selbst verschenkst. Herr, ich bete für jeden von uns, dass wir das erkennen dürfen, dass unser Haschen nach Wind, nach einem sinnvollen Leben uns letztlich zu dir führt, dass unsere Suche bei dir ein Ende findet. Danke dürfen wir das erleben, nicht nur am Ende unseres Lebens, sondern auch im Alltag. Ich möchte zusammen, das darf ich wieder umstellen auf Mundart, ich möchte zusammen nochmal in den Lobpreis